Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 217 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. März 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk hat's in den Gerichtssälen Deutschlands ein bisschen gerappelt. Wir gehen auf drei Urteile ein, die für Makler relevant sind.
Zum Gespräch haben wir heute Justus Lücke geladen. Er ist Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig und betitelt Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeitsversicherung als Bremsklotz. Was ist da los? Wir haben nachgefragt.
In den News der Woche bewertet Franke und Bornberg mal was Neues. Und in der ersten Pflegekasse könnte bald Ebbe herrschen.
Und in einem weiteren Interview sprechen wir mit Gunther Schäfer von Arete Ethik Invest über gut ausgewählte Aktien, verspeiste Kreditkarten und natürlich Arete selbst. Werbung. 120 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Topmanager Dr. Herbert Dies, Börsenexperte Markus Koch und DFB-Schiedsrichter Denis Aitekin. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 18. März ist das Branchenevent für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich auf der Fachmesse über die neuesten Produkttrends, lassen Sie sich in 120 Fachvorträgen versierter Referenten inspirieren und sichern Sie sich in rund 40 davon wertvolle IDD-Stunden für Ihr Weiterbildungskonto. Nutzen Sie außerdem die unschlagbare Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken und neue Kontakte zu knüpfen. Oder lassen Sie sich von namhaften Autoherstellern ein Leasingangebot zu attraktiven Messepreisen machen. Am 18. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.mmm-messe.de. Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz. Aus der Redaktion. Hallo zum Schmalltalk.
Hallöchen.
So, Scholle, meine Güte, was war denn in den Gerichten, obwohl die Gerichte nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall wurden bekannt heute diese Woche mehrere Urteile, die alle irgendwie die Versicherungsbranche betreffen und auch durchaus Makler. Hat sich ein bisschen gehäuft.
Ja, ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Und gestern kam dann druckfrisch was vom Bundesgerichtshof.
Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an.
Höchstrichterlich ist immer
höchstrichterlich,
richterlich, genau, stört uns nicht. Und genau, es ging ganz oben richtig los. Und zwar hatte das eine Vorgeschichte, aber ich I try to fass mich kurz. Es ging um das Krankentagegeld eines privatversicherten Kunden. Da hatte der Versicherer eine Klausel in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, nach der er das Krankentagegeld senken durfte, wenn das Nettoeinkommen des Kunden sinkt. Mhm. So, ganz früher. Denn der höchst eben jener Bundesgerichtshof hatte genau diese Klauseln gekippt. 2016 war das, ein bisschen her. So, seitdem sind also solche Klauseln unwirksam. Also hatte der Versicherer gesagt, okay, wenn die Klausel unwirksam ist, schreiben wir eine neue Klausel, die eigentlich dasselbe besagt, aber die dann vielleicht wirksam sein könnte, sodass sie wieder das Krankentagegeld senken können. Aber das fand der Kunde dann nicht so lustig. Also dann ging es dann über ein paar Distanzen. Erst hat er gewonnen, dann hat der Versicherer wieder gewonnen und dann der Bundesgerichtshof, da hat er dann wieder gewonnen. Die Klausel galt also nicht.
Okay.
So. Begründung?
Ja, bitte.
Begründung, der Bundesgerichtshof sagt, wenn eine Bestimmung mal für unwirksam erklärt wurde, dann kann man die nicht einfach durch eine neue Regelung ersetzen.
Ja.
Es sei denn, das ist, so eine neue Klausel ist dazu nötig, den Vertrag fortzusetzen. Oder wenn die Klausel weg ist, ist es eine unzumutbare Härte für den Versicherer. Und beides war einfach nicht der Fall. Der Versicherungsvertrag konnte weiterlaufen und der Versicherer wurde auch nicht unzumutbar gehärtet. und dann meinte der BGH auch noch, und dann komme ich schon zum Ende, der Versicherer hat ja noch andere Möglichkeiten.
Ja,
der kann nämlich
würde
auch
jetzt spontan mal einfallen, bei Prämienhöhe was zu machen.
Mmh. Der kann die Prämien senken. Nee, kleiner Scherz. Der kann die Prämien natürlich erhöhen.
Ja, also da könnte er ja nun dran schrauben wahrscheinlich.
Richtig. Und das sagt der BGH auch. Der kann noch die Prämien verändern. Uiuiui, genau, Volltreffer vor Schmidt. Sehr gut. Und er hat immer noch die Möglichkeit, und möglicherweise unberechtigte Leistungsansprüche abzulehnen, was natürlich jeder Versicherer hat, das Recht, und auch Nachweise zu verlangen für den Versicherungsfall. Das heißt, das ist alles noch nicht so schlimm jetzt gewesen für den Versicherer, sagt der BGH, und damit ist es raus.
Okay.
So, und was hast du denn mitgebracht? Ja, spannend, ne? Wie finden wir das?
Wenn so Klauseln halt für unwirksam eingestuft werden, dann kann der Versicherer natürlich jetzt nicht versuchen, sich durch so einen Trick irgendwie die zu erhalten. Ja. Und er hat ja in der Tat genug andere Stellschrauben. Also,
richtig, sehe ich auch so.
Sehe ich auch so. Ich bin da mal auf der Seite des BGH, denke ich.
Ich auch, ich kann das alles gut nachvollziehen. Den aktuariellen Hintergrund kennen wir jetzt nicht im Detail.
Nein, ist eben viel also Mathematik. Liebe Aktuare, wenn Sie sagen, das ist vollkommener Quatsch, schreiben Sie uns bitte an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau, aber so leuchtet es erstmal ein. Ich meine, es gibt einen Grund, dass das Ding gekippt ist, und dann sollte man es auch lassen. Und dann soll er halt die Beiträge hochsetzen, ist dann genau. So.
Genau. Apropos Leserbriefe, ein kurzer Cliffhanger. Lieber Herr Klim, wir haben Ihren Leserbrief erhalten. Wir gehen da nächste Woche drauf ein. Wir haben Sie nicht vergessen.
Genau. Lieber Herr Klim, viele Grüße. Nächste Woche sind Sie dran. Genau.
So dann
jetzt dein Urteil.
Ja, über den habe ich nämlich berichtet. Da ging es um die private Krankenversicherung. Und zwar hatte eine Maklerin einen Kunden, der um die 700 € für seinen Tarif gezahlt hat, der unter anderem Wahlleistungen für die Unterbringung im Krankenhaus enthielt, also Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer. So, diese 700 € waren dem Kunden aber zu viel und er bat dann oder beauftragte die Maklerin damit, ihm einen Tarif zu suchen, der quasi die gleichen Leistungen erhält, aber günstiger ist. Wir schmunzeln da wahrscheinlich schon, ne? Weil das hatten wir auch schon ein paar Mal.
Ich möchte dasselbe, nur in billig.
Genau, möglichst viele Leistungen, aber wenig dafür bezahlen, ist richtig. Halt
Deutsch.
Natürlich ein bisschen schwierig.
Ja, ne? Aber Deutsch.
Erstmal. Deswegen sollte man auch nie eine private Krankenversicherung kaufen, weil man damit Geld sparen will. Nein, das funktioniert nicht. Nee. So, aber die Maklerin macht sich also auf die Suche und hat dann über ihren Mitarbeiter ihm quasi Vorschläge unterbreitet, die tatsächlich günstiger sind, die dann also so 500 € gekostet haben pro Monat. Allerdings, und das kam dann eben später raus, bei einem Krankenhausaufenthalt des Kunden waren diese ihm so wichtigen Wahlleistungen eben nicht drin. Und dann ging das eben vor Gericht. Er meinte, er hätte da drauf bestanden und wurde quasi falsch beraten und forderte Schadensersatz. Weil er nämlich danach sich dann einen neuen Tarif geholt hat mit diesen Leistungen. Aber weil er halt zwischendrin eine Vorerkrankung bekommen hatte, ich glaube, es war eine Refluxkrankheit, musste er jetzt 900 € pro Monat zahlen für den Tarif. Und eben diese Differenz wollte er haben als Schadenersatz. Die Maklerin sagte, also der Mitarbeiter hätte darauf hingewiesen, auf die schwächeren Leistungen. Das sei eigentlich dem Kunden bewusst gewesen. Und wenn auch nicht, hätte es ihm dann in den Unterlagen auffallen müssen, dass da die Leistungen nicht drin sind. So. Aber das Urteil ging dann eben zugunsten des Kunden aus, weil...
Lass mich raten, Dokumentation?
Nee, die kommt tatsächlich nicht drin vor, die Dokumentation. Nee, aber es gab tatsächlich dann, also es ist das Gericht, stellte sich das Amtsgericht Werl auf die Seite der Kundin, der Maklerin, aber dann legte der Mann eben Berufung ein und das Landgericht Arnsberg gab dem Mann Recht, denn in den Zeugenvernehmungen kam nämlich raus, dass der Mitarbeiter wohl tatsächlich nicht die richtigen Unterlagen dabei. Also er hatte die von Kollegen erstellen lassen, hat wohl nicht nochmal reingeschaut und tatsächlich fehlten die Leistungen. Aber das war ihm irgendwie nicht aufgefallen und dem Kunden dann eben aber auch nicht. Also tatsächlich wurden da fehlerhafte Leistungen angegeben.
Nicht bedarfsgerecht gewesen, ne?
Der Tipp. Genau. Und dann sagten die Richter eben, dass man eben nicht wirklich dem Kunden zumuten kann, eben auf diese Versichertenkarte zu schauen, weil die in der privaten Krankenversicherung, anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung, ja nicht wirklich diese Bedeutung hat. Man muss ja nicht als Privatversicherter geht man nicht zum Arzt und legt seine Karte hin. Und sowas deswegen weiß hätte ich er nicht. Da eben, hätte er das da, also hatte die eben nicht diese Rolle, dass man dahinter schauen muss. Und ebenso wenig sei dem Kläger irgendwie grob fahrlässige Unkenntnis vorzuwerfen, weil er nicht auf den Versicherungsschein geschaut hätte, weil da eben, da hätte ihm das Fehlen dieser Leistung auffallen müssen. Und das sei ihm quasi nicht zuzumuten. Also wurde die Maklerin tatsächlich wegen Falschberatung verurteilt zu Schadenersatz.
Ja.
Und wie du richtig sagtest, Stichwort Dokumentation, also darauf ging das Urteil nicht ein. Ich schätze mal, also immer natürlich ist ja dann der Hinweis, wenn der Kunde eben drauf besteht, also solche Leistungen will, sollte natürlich immer alles dokumentiert, sauber dokumentiert sein, dass man das auch gemacht hat. Vor allem ist es ja auch wichtig, wenn der Kunde sagt, ich möchte bestimmte Leistungen nicht, dass man das auch nochmal sauber dokumentiert, auch wenn es vielleicht der Makler sagt, das wäre aber wichtig für dich, dann sollte man das natürlich sauber dokumentieren. Also wie das hier der Fall gewesen ist, das können wir jetzt nicht wirklich nachvollziehen, aber
insofern können wir es auch schlecht einschätzen. Ne? Wir wissen wirklich nicht, was da gewesen ist und da müssen wir ein bisschen auf das Gericht vertrauen, ne?
Genau, aber offensichtlich, wenn da, also der Mitarbeiter, der da diese falschen Unterlagen quasi dabei hatte, der sagte dann eben auch, es ging manchmal zu wie im Taubenschlag da, also klassischer Fall von schnell, schnell, viel, viel und anscheinend dann nicht die richtige Sorgfalt an den Mann, an den Tag gelegt. Das passiert natürlich mal, aber kann eben
teuer werden.
Solche Auswirkungen dann haben.
Ist das dann eigentlich was für die Vermögensschadenhaftpflicht? Franziska Geusen, wenn du das hörst?
Das ist dann die Frage natürlich, ob das wieder Fahrlässigkeit ist oder nicht von der Seite des Maklers, der Maklerin. Ja, wäre mal interessant. Also, VSH-Profis, bitte eine Meldung schreiben an redaktion@pfefferminzia.de.
Richtig. Wir haben so viele offene Fragen, aber das Problem ist, wir waren damals nicht dabei und vor Gericht ist es eben auch so. Also deshalb gerne auch Meinungen zu uns. Aber es klingt jetzt erstmal so, als hätte der wirklich das falsche Produkt gekriegt.
Ja.
Muss ich sagen.
Übrigens können Sie natürlich alle Urteile nochmal ausführlich nachlesen auf pfefferminzia.de und wir haben die alle in den Shownotes auch nochmal verlinkt, weil wir jetzt natürlich nur ganz kurz auf die Dinge eingehen. So, und dann sind wir auch schon wieder beim dritten Urteil, Scholle.
Beim dritten Urteil und das klingt tatsächlich nach einem linken Ding, muss ich sagen. Da bin ich tatsächlich auf der Seite des Versicherers, muss ich sagen. Die Spannung steigt. Da hatte sich jemand, ein Kunde, eine Dreiviertelstunde vom Mitarbeiter eines Versicherers am Telefon beraten lassen. Dann hat er gesagt, okay, ich nehme das. Es ging um eine Rürup-Rente, eine fondgebundene Basisrente. Und in den Unterlagen war dann der Punkt, ich verzichte auf die Beratung. Und jetzt muss ich mal zitieren, optisch abgesetzter Kasten. Also das Ding war wahrscheinlich wirklich umkringelt. Mit Überschrift, ich verzichte auf die Beratung und das hat der Kläger, der Kunde auch unterschrieben. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich, wenn du so willst, wenn ich das unterschreibe, verzichte ich auf die Beratung. Dann hat er 30.000 Euro eingezahlt und ein paar Jahre später fiel ihm dann ein, dass er falsch beraten wurde. Und er hat auch die Folgen des Beratungsverzichts nicht ausreichend verstanden. Mhm. So, das habe ich jetzt mal auch nochmal nachgelesen und zitiert. Hätte man ihn ordnungsgemäß aufgeklärt, hätte er nicht unterschrieben, sagt er. Das heißt, wir haben einen erwachsenen Mann, der sich eine Dreiviertelstunde beraten lässt, der dann unterschreibt, ich verzichte auf Beratung, das offensichtlich nicht gelesen hat, was er da unterschreibt. Das war vorangekreuzt allerdings, aber was ich unterschreibe, muss ich eigentlich auch lesen. Und dann fällt ihm ein, dass er doch nicht unterschrieben, den Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, dass so wie es da erstmal erklärt wurde, stinkt es dreimal gegen den Wind. Das ist einfach so, ne? Und dann hat auch das Oberlandesgericht, er ist dann auch zweimal abgeblitzt, ne?
Okay.
Das Oberlandesgericht Nürnberg wies die Klage direkt ab und hat entschieden, dass der Beratungsverzicht ausreicht. Er war ausreichend gekennzeichnet, er muss nicht auf ein separates Formular. Und damit ist das dann auch durch. Jetzt haben wir allerdings viele Grüße an Tobias Strübing von Rechtsanwälte, Wirt Rechtsanwälte. Der hätte gerne eine höchstrichterliche Entscheidung gehabt, weil das, und jetzt wird es nochmal interessant, auch für Makler gelten kann und wird. Denn auch Makler sagen ja, lassen sich ja auch mal Beratungsverzicht unterschreiben. Und da hätte der Tobias Strübing gerne ein BGH-Urteil gehabt. Okay. Und das hält er jetzt für unwahrscheinlich. weil der Kläger zweimal abgeblitzt ist vor Gericht und dann geht das nicht vor dem BGH. Das ist so ein bisschen der Beigeschmack. Aber, liebe Makler, es gibt trotzdem ein kleines bisschen, ich glaube, ein bisschen Rechtssicherheit gibt es dann schon, würde ich jetzt mal sagen.
Tja. Ja, ja? Ein spannender Ausflug in die Juristerei.
Ja, das war's. Au, jetzt reicht's aber wirklich.
Jetzt reicht's mit dem Rechtsgrund.
Jetzt reicht's. Genau.
Jetzt geht's weiter mit Risikovoranfragen. Auch ein schönes technisches Thema.
Wird immer besser. Harte Folge.
Genau, dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeitsversicherung sind ein wichtiges Instrument, mit dem Makler prüfen können, ob ihr Kunde bei einem Versicherer überhaupt prinzipiell versicherbar ist. Allerdings artet das Ganze ein wenig aus, stellt Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig, fest. Bis zu 3.500 Anfragen erhalten die Anbieter teils im Monat. Viel zu viel, meint er. Aber er hat da eine Lösung parat und auch einen kleinen Appell an Makler. Hallo Justus Lücke und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Karin, schön dabei sein zu dürfen.
Wir werden uns heute über das Thema Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeitsversicherung unterhalten. Da hast du nämlich vor kurzem einen Post auf LinkedIn geschrieben, der die spannende Headline hatte: Risikovoranfragen in der BU, ein echter Bremsklotz. Da kommen wir gleich zu, warum das denn ein Bremsklotz ist. Aber hol uns doch erst noch mal kurz ab, warum denn eigentlich Risikovoranfragen in der BU-Versicherung eigentlich prinzipiell eine gute Idee sind.
Ja, also das gehört eigentlich schon zu einem vernünftigen Maklertätigkeit dazu, weil der Kern ist ja, bei einer BU geht es ja nicht nur um Preis-Leistung, was in den Bedingungen steht, sondern insbesondere auch um die Gesundheitshistorie der Kunden. Denn jeder hat mal eine Vorerkrankung, jeder hat mal vielleicht was mit den Gelenken gehabt. Und das kann im Endeffekt dann insbesondere beim Leistungsfall dann schon zum bösen Erwachen führen. Thema vorvertragliche Anzeigepflicht und Co. Plus, dass wir schon merken, dass die verschiedenen Versicherer sich immer stärker auch über die individualisiertere Risikoprüfung versuchen wollen zu differenzieren voneinander. Und daher ist es immer schon wichtig, nicht nur zu schauen, was steht im Papier, sondern auch, was hat der Kunde für Vorerkrankungen eventuell, was kann dann im Leistungsfall herausfordernd sein und auch, wie stuft denn der jeweilige Versicherer gewisse Vorerkrankungen auch ein. Und daher ist es eigentlich unabdingbar, dort dann auch mal aufgrund der individuellen Krankheitshistorie dort beim Versicherer mal anzufragen und sagen, wie schätzt du das denn ein?
Okay. Und warum sind denn dann Risikovoranfragen Bremsklötze in deinen Augen?
Weil sie einfach den Prozess natürlich erstmal verlangsamen. Also das heißt, ich habe natürlich nicht, wie ich jetzt einfach die Gesundheitsfragen ausfülle und direkt den Antrag stelle und direkt das in die auch persönliche Risikoprüfung sozusagen geht. Das heißt, ich habe natürlich auch mehrere Versicherer, die ich einbinde, was natürlich erstmal sozusagen im Sinne besten Interesse des Kunden sehr positiv ist. Aber es erfordert einfach natürlich eine zusätzliche Zeit, sowohl beim Makler, der natürlich die Gesundheitshistorie aufbereiten muss, als auch dann beim Versicherer, der natürlich dann auch mit dieser großen Anzahl an Risikovoranfragen umgehen muss. Und das ist einfach so, diese Bremsklötze sind auch auf die großen Anzahlen zu führen. Also wir sehen da Versicherer, die teilweise 3.000, 4.000 Risikovoranfragen pro Monat erhalten.
Oh.
Und das bindet dann natürlich, ja, das ist schon sehr viel und das wird auch immer mehr, weil die Krankheitshistorie auch immer komplexer werden, die Fälle komplexer. Und das ist halt Bremsklotz, auch insbesondere für die, sagen wir mal, Neugeschäftsrisikoprüfung. Denn wir haben da auch Untersuchungen durchgeführt, dass das bis zu ein Drittel der Risikoprüfungskapazitäten in den Häusern auch bindet. Also bis zu ein Drittel der Kollegen, die dort die gesundheitliche Prüfung durchführen, sind nur mit Risikovoranfragen beschäftigt. Und das ist natürlich schon ein Wort.
Das ist schon krass, ja. Nun hast du aber auch direkt vorgeschlagen, wie man denn das Problem vielleicht wieder in den Griff bekommen könnte. Wie sieht denn da eine mögliche Lösung aus?
Ja, ich glaube, da ist dann schon das ganze Thema oder das Schlagwort Digitalisierung angebracht. Und das aber konsequent vom Point of Sale, also vorne, wie der Makler den Kunden berät, bis hin dann am Ende dazu, wie dann der Versicherer dann auch die Risikoprüfung durchführt. Und da ist es einfach, dass wir mit den neuen Technologien, ja, Schlagwort generative KI und Co., dort ein Riesenpotenzial haben, die Tätigkeiten, die vielleicht, sagen wir mal, nicht so direkt wertschöpfend sind, dann auch in die Maschine auszulagern. Also solche Themen wie der Makler aus Befragungen, die wir durchgeführt haben, beschäftigt sich gut 30 Minuten plus X nur damit, die Unterlagen, die ihm der Kunde zur Verfügung gestellt hat, aufzubereiten oder versandfertig zu machen, um die dann zu versenden. Das ist sowas wie Anonymisierung der Unterlagen, Schwärzen. Das ist aber auch dann nachher die Aufbereitung der Unterlagen beim Versicherer hinsichtlich, was sind eigentlich die relevanten Diagnosen in den Arztberichten, in den Krankenakten etc. pp., weil da einfach ein großer Umfang an Dokumenten mitgeschickt wird. Wir sehen da Risikovoranfragen mit 10, 20, teilweise bis zu 40 Seiten, die der Risikoprüfer sichten muss. Und da haben wir einmal die Möglichkeit, wenn man das schon am Point of Sale dort einliest, verarbeitet und auch eine Verwaltung sozusagen über die versendeten Risikovoranfragen hat und die Aufbereitung der darin liegenden Informationen der Maschine überlässt, kann einfach sehr, sehr viel Effizienz gewonnen werden. Und dann auch am Ende kann es zu mehr Abschlüssen kommen, weil es zu einer qualitativ besseren und auch schnelleren Risikoprüfung kommt.
Ihr habt ja auch ein entsprechendes Tool gebaut, womit das geht. Wie ist das denn aber gerade bei der medizinischen Risikoprüfung? Ich meine, wenn da die KI quasi vorentscheidet, muss dann nicht trotzdem dann noch irgendwie der menschliche Risikoprüfer draufschauen, ob die KI das dann auch alles so richtig hingekriegt hat?
Ja, das ist auch mal ganz wichtig. Ich glaube, da gibt es auch manche eher Mythen, die dann so in der Branche oder auch generell in der Gesellschaft kursieren, dass KI quasi dann den Menschen überflüssig macht. Das wird sie nicht und wird sie auch insbesondere nicht bei der medizinischen Risikoprüfung oder generell in der Risikoprüfung. Denn allein regulatorisch gibt es dieses Schlagwort des sogenannten Human-in-the-Loop-Ansatzes. Das heißt, eine KI darf insbesondere bei kritischen Themen und medizinische Risikoprüfungen, also Beurteilung des Gesundheitszustands eines Menschen, ist sehr kritisch eingestuft, keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Aber was eine KI sehr gut kann, ist eine Entscheidungsunterstützung durchzuführen. Also beispielsweise das Tool, wie wir es man hat da eine Einschätzung der Relevanz der Erkrankungen, aber keine finale Entscheidung, sondern es wird dann sagen, okay, von diesen 40 Diagnosen, die wir finden, erstmal die überhaupt aufzubereiten, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben das auch im anderen Kontext mal untersucht, wenn man sich allein von 10 gesetzlichen Krankenversicherern die Krankenakten kommen lässt, sehen alle 10 anders aus. Und dort habe ich 10-mal einen Schnupfen oder meine Grippe dazwischen, die ja für die Risikoprüfung nicht relevant sind. Das heißt, da kann man schon dem Risikoprüfer dann entscheidungsunterstützend die Diagnosen, Behandlungen etc. in einer einheitlichen Struktur aufbereiten und auch priorisieren, wenn dort ein Leistenbruch oder ein Bandscheibenvorfall entdeckt wurde, ist das vielleicht relevanter für die Risikoprüfung als der Heuschnupfen oder die Grippe, und daher kann der Risikoprüfer sich direkt mit den relevanten Erkrankungen auseinandersetzen, aber die medizinische Entscheidung, das soll die Maschine gar nicht machen, denn das ist ja auch die Hoheit des Risikoprüfers, aber er hält mehr Zeit dafür, sich darauf zu fokussieren, nämlich wirklich die individuelle Gesundheitshistorie einzuschätzen und da die bestmögliche Entscheidung drauf zu treffen für Versicherer und für den Kunden.
Mhm. Nun hast du ja gerade gesagt, ihr plant das Tool. Es gibt ja nun schon eigentlich solche Risikovoranfragetools in der Branche. Was hat euch denn dazu veranlasst, da zu sagen, so, wir machen jetzt ein eigenes, und wie unterscheidet sich das denn dann von den anderen?
Ja, also du hast schon richtig gesagt, wir wollen es nicht besser, sondern wir wollen es anders machen und wir wollen quasi die bestehende Tool-Landschaft ergänzen, wie du meinst. Das sind natürlich so Tools wie FAERS-Diagnose, Riva, Panda und Co., die da schon stark unterstützen wollen. Gerade beispielsweise FAERS-Diagnose hat sich da am Markt auch sehr gut etabliert. Ich glaube, es gibt fast keinen Makler, der nicht auch mit FAERS-Diagnose arbeitet. Und FAERS-Diagnose hat den Vorteil, entgegen dem Tool, was wir dort einführen, ist, dass es direkt am Point of Sale eine Entscheidung hat. Das heißt, ich gebe die Erkrankungen ein und das Tool sagt direkt ja, nein, vielleicht. Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich das möchte und kann, das mit dem Kunden auch gemeinsam befüllen und dann direkt das Votum habe, hat aber den Nachteil, dass es sehr aufwendig ist zu befüllen, weil ich quasi da relativ viel Aufwand habe, das alles einzugeben. Und deshalb merkt man, und diese Lücke wollen wir quasi schließen, das merkt man nämlich daran, dass aktuell diese teilweise 3.000, 4.000 Risikovoranfragen nämlich bei den Versicherern ankommen. Denn das heißt, die könnten ja teilweise oder auch viele davon über FAERS-Diagnose beispielsweise durchgeführt werden, werden sie aber nicht. Warum? Aus unseren Erfahrungen, aus den Befragungen her, dass sie nämlich zu aufwendig sind und die Gesundheitshistorien zu komplex, als dass sie sinnvoll in solchen Tools abgedeckt werden können. Deshalb schickt der Makler immer noch diese Risikovoranfragen, einfach Gesundheitshistorie per Mail, und sagt, entscheidet das bitte. Und da wollen wir nämlich ansetzen. Das heißt, Auch Verstienon hat beispielsweise hohe Nutzungsraten und das soll auch weiter genutzt werden, wenn die Gesundheitshistorie nicht zu komplex ist, so wie es bisher genutzt wird. Aber die anderen, die es per Mail eingehen, dafür braucht es eine Lösung, weil das, wie gesagt, bindet ja diese bis zu ein Drittel der Kapazitäten. Und deshalb ist das Wichtige, dass wir dort diesen auch den Aufwand des Maklers möglichst gering halten wollen. Denn das wissen wir auch, alles, was nicht einen deutlich größeren Nutzen bietet als die Mail, die ich schicke und nicht viel mehr Aufwand macht, als eine Mail zu schicken, wird sonst nicht genutzt. Und deshalb soll das auch initial quasi erstmal beim Versicherungsunternehmen unterstützen, ohne dass der Makler überhaupt sein Verhalten ändern muss. Denn auch bis Verstdiagnose sich am Markt vorne beim Vermittler etabliert hat, hat ja auch Jahre gedauert. Und deshalb muss diese Lücke aber kurzfristig geschlossen werden. Und das wollen wir daher tun, indem diese sonstigen Risikovoranfragen, die über die Tools, die bestehend da sind, nicht geschickt werden, dann auch über die anderen, über das andere Tool sozusagen vollständig digitalisiert werden.
Okay, spannend. Und dann hat auf deinen Facebook-Post der Makler Sven Hennig, der sich ja vor allem in der PKV hervortut als Experte, gesagt, dass er dir in vielen Punkten recht gibt mit dem Thema Risikovoranfrage, dass er aber auch kritisiert, dass wenn ein Makler jetzt, sagen wir mal, 15 Risikovoranfragen stellt, wie sie das ja dann durchaus mal machen mit per E-Mails, er seinen Job nicht richtig gemacht habe, weil er eben nicht vorab so ein bisschen selektiert hat, welche Versicherer überhaupt für den Kunden tatsächlich in Frage kämen. Wie stehst du denn zu dieser Aussage?
Da kann ich ihm ehrlich gesagt nur vollständig zustimmen, denn im Endeffekt produziert jemand, der dann wirklich an 15 Versicherer das verschickt, primär einfach nur Aufwand ohne Nutzen. Denn, wenn wir mal ehrlich, als erstes steht immer beim Vermittler das grundsätzliche Einschätzung eines Preis-Leistungs-Verhältnisses, sagen wir es mal. Also was sind die richtigen Bedingungen, was ist ein guter Leistungsumfang und welche Prämie steht dem gegenüber? Das ist die Basis. Das heißt, ich muss schauen, was ist für die individuelle Situation des Kunden, für den Beruf, für sonstige Rahmenbedingungen, die der Kunde braucht, auf welche Leistungen er Wert legt, grundsätzlich die richtigen und wichtigen Produkte. Und dann erst im nächsten Schritt ist dann die Frage, wenn ich dann ein gewisses, sagen wir mal, neudeutsch relevant Set habe, wo ich sage, okay, das ist ein Spektrum, wo ich sage, das passt leistungsseitig und das kann sich der Kunde auch preisseitig leisten, dass ich dann schaue, okay, welcher dieser Versicherer nimmt den Kunden denn aufgrund der individuellen Gesundheitshistorie zu den besten Konditionen an. Und dann muss ich abwägen, Zuschläge, Ausschlüsse, Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, als erstes kommt immer die klassische Einschätzung. Und das ist auch das, wo wir auch Wert drauf legen, wo wir auch beispielsweise jetzt dran arbeiten, dass unser Tool dann auch in die entsprechenden Prozesse eingebunden wird, aber erst nach dem Prämienvergleich. Also beispielsweise Morgen und Morgen, Frank und Bornberg, wenn man sich das vorstellen kann, ich mache zuerst den Preis-Leistungs-Vergleich und dann habe ich aber die Möglichkeit, direkt daraus zu sagen, okay, das sind die Top 5 und dann die stelle ich. Und wenn ich dann die Top 15 schicke, dann muss ich gestehen, das kann mir kein Makler erzählen, dass er dann auch wirklich alle 15 als gleichwertig betrachtet und sagt, naja, die würde ich auch alle abschließen aufgrund meiner Prozesserfahrung oder ähnliches, sondern das ist dann nur produziert, nur sinnlose Arbeit, weil es sind jetzt schon, kann man sagen, wird nur aus jeder 10. Risikovoranfrage pro Versicherer ein Vertrag. Das heißt, die Conversion beim Versicherungsunternehmen ist bei im Schnitt 10%, teilweise noch niedriger. Und das heißt, mit solchen Vorgehen halte ich das nur hoch. Deshalb auch ganz spannend, wenn wir das diskutieren, was wir auch machen wollen, ist schon, dass die Versicherer auch sagen können, schon vorne am Point of Sale, wenn der Makler das eingibt, diesen Kunden möchte ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise da weiß ich eh, dass ich den am Ende ablehnen werde, weil das aufgrund beispielsweise des Berufs oder ähnliches bei mir eh nicht sinnvoll versicherbar ist. Und dann habe ich auch kein Problem mit zu sagen, bitte schickt mir das gar nicht, weil das produziert bei beiden nur Arbeit. Wenn wir dir vorher schon sagen, den nehmen wir nicht, dann brauchst du die gar nicht zu stellen und haben beide Zeit und Geld gespart.
Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Wann ist euer Tool soweit? Wann wird das eingesetzt werden können?
6 Monate. Also okay. Ist schon, ja, genau, das braucht
dauert
schon.
Noch ein bisschen.
Ja, es dauert noch ein bisschen, aber auch insbesondere, weil wir, wie gesagt, auch das Thema haben, das, was wir seit idealerweise gleich, dann sind wir auch in engen Gesprächen vorne beim bei den Vergleichstools auch mit einsetzen, weil das ist ja auch, wie viele Makler dann auch gerade im Bereich BU und im Bereich PKV dort vorgehen. Und das natürlich dann auch mit den ganzen regulatorischen Anforderungen, DORA, EU-RI-Act und Co., da jetzt auch wirklich durch und durch Hand und Fuß haben muss. Und deshalb ist es nur Aufwand plus, dass wir es mit mehreren Häusern gemeinsam entwickeln, sicherer. Und da ist natürlich auch mal ein bisschen Abstimmungsbedarf mit dabei. Aber bin da sehr zuversichtlich, weil wir merken, dass der Pain da immer größer wird. Das heißt, die Anzahl der Risikovoranfragen nimmt deutlich zu über die Jahre. Und ich habe Probleme, qualifizierte Risikoprüfer am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Und klar, da habe ich einfach keine Alternative mehr, als mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, also ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Wir schauen gespannt drauf, was in 6 Monaten so passiert und sagen jetzt erstmal ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Justus. Sehr interessant alles.
Herzlichen Dank.
Die News der Woche.
Das uns wohlbekannte Analysehaus Franke und Bornberg hat einen neuen Nachhaltigkeitsscore ins Leben gerufen. Damit bewertet es, wie nachhaltig Versicherungsunternehmen werden, beziehungsweise werden wollen.
Der Grund? In den vergangenen Jahren lag der Fokus aus Sicht der Analysten oft auf regulatorischen Vorgaben und Transparenzrichtlinien. Der neue Nachhaltigkeitsscore soll nun insbesondere bewerten, wie Firmen ihre nachhaltigen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt haben.
Entscheidend ist nicht, wer am schönsten berichtet, sondern wer wirklich handelt, betont Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. So will er dem Vorwurf des Greenwashing von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen.
237 Einzelkriterien gäbe es innerhalb von 6 Kernthemen, so Franke. Beispiele für Einzelkriterien sind unter anderem Ressourcenverbrauch, Kohlendioxidfußabdruck, Anlagestrategie von Versicherern sowie Transformationsinitiativen der Unternehmen.
Und die zentralen Kernthemen lauten Ressourcenmanagement, Arbeitgeberverantwortung, gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges Investment, Wandel und Innovation und nachhaltige Produkte. Na, auf geht's!
Knapp 2 Monate nach der neuesten Beitragserhöhung könnte die erste Pflegekasse zahlungsunfähig werden. Das berichtet die Wirtschaftswoche in einem Online-Beitrag. Der Präsident des Bundesamts für Soziale Sicherung, kurz BAS, Frank Plate, bestätigt in dem Artikel den Antrag auf Finanzhilfe und bezweifelt, dass der Beitragssatz bis Jahresende ausreicht.
Die Pflegekasse hat Finanzhilfe bis einschließlich Dezember 2025 beantragt. Rund 500.000 Menschen sind laut Angaben von Plate dort versichert. Und das ist noch nicht alles. Es ist möglich und bei einer weiteren Verschärfung der Finanzsituation wahrscheinlich, dass weitere Anträge gestellt werden. So Plate zum Magazin.
Diese Entwicklung ist keine Überraschung. Doris Pfeiffer, Chefin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, befürchtete bereits im Januar in einem Gespräch, dass einige Pflegekassen schon im Februar Geld aus dem Pflegeausgleichsfonds benötigen könnten. Darauf waren wir hier im Poddy schon eingegangen.
Im Gespräch.
Erst kam der große Boom, dann die Gegenbewegung. Und nun? Was ist nun mit nachhaltigen Geldanlagen, nachhaltigen Aktien? In unserer Redaktion hatten wir Gunter Schäfer von Arete Ethik Invest zu Gast. Und anstatt mir dogmatische Ansichten um die Ohren zu hauen, bleibt er enorm ausgeglichen. Dafür hat er Geschichten, die einem zu denken geben können. Zum Beispiel über die verspeiste Kreditkarte und indische Geier. Hören Sie mal rein. Hallo Gunter, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich kommen darf.
Wer ist denn eigentlich Arete Ethik Invest?
Arete Ethik Invest ist eine Investmentboutique für nachhaltiges, ethisches, ökologisches Investieren mit Sitz in Zürich.
Mit Sitz in Zürich, aber du sitzt in Deutschland.
Ich bin verantwortlich in Deutschland für Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, richtig. Arete sitzt in Zürich in der Talstraße.
Ja, dann lass uns doch mal zu den Investmentfonds. Arete bietet Investmentfonds an. Wie viel sind das?
Es gibt in der Summe 4 Investmentfonds. Einer ist im Bereich Equity, also der globale Aktienfonds, der ist sehr klein. Dann haben wir noch 2 Mischfonds, um die geht es in der Summe bei unserem Vertrieb momentan am allermeisten. Und es gibt noch einen Bondfonds, der aber erst 18 Monate jung ist.
Der ist auch noch ganz klein. Alter.
Der ist noch ganz klein.
Der ist ganz niedlich. Wo kriegt man denn diese Mischfonds?
Die Mischfonds sind einmal natürlich bei Vermögensverwaltern, aber auch in Versicherungspolisen zu kaufen. Wir sind bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften auf der Fondsauswahlliste. Wir sind sehr stolz auf die Stuttgarter Grüne Rente, weil das ist ja so seit 1987 eine der bekanntesten grünen Marken im Versicherungsbereich.
Das stimmt.
Mit denen sind wir auch sehr eng, planen auch gemeinsame Veranstaltungen. Es gibt auch eine persönliche Beziehung zu dem Haus. MLP verkauft die Stuttgarter Grüne Rente. MLP sind wir auf der Vorauswahlliste. Also Unter anderem, aber auch bei den dunkelgrünen Maklern. Also heute hier in Hamburg kenne ich einige Makler, die unsere Produkte auch anbieten.
Okay. Warum sollte man als Makler Eurofonds in eine Police wählen oder als 34Fler vielleicht auch so ins Depot holen?
Ich sag mal so, es ist ja kein Geheimnis, dass das Thema Ethik und Nachhaltigkeit, Investmentethik in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen abgekühlt ist. Dafür gibt es bekannte Gründe der Regulatorik, der Politik, natürlich auch der Krieg, dass einfach viele Faktoren zusammenkamen.
Verdrossenheit ein bisschen.
Verdrossenheit leider, die jetzt letztendlich wieder es gilt aufzuholen. Man sollte aus meiner Sicht als Makler, als Wiederverkäufer für Produkte wie Prime Values Fonds von Arete einfach wieder überlegen, will ich meinem Kunden in einer Fondsrente beispielsweise neben verschiedenen bekannten Multi-Asset-Fonds auch das Thema Nachhaltigkeit noch irgendwie gönnen, dass ich es einfach mit reinmische.
Warum sollte man das tun?
Weil die Themen heutzutage ja nicht weg sind. Also nur weil wir jetzt regulatorisch betrachtet, bürokratisch, politisch das Thema etwas abgekühlt haben, sind die ganzen Themen global ja weiterhin mit Klimaschutz, Klimawandel, Erderwärmung, Umweltbelastung durch beispielsweise Mikroplastik, es ist ja da. Mhm. Biodiversität, Artenvielfalt, es ist ja da. Und ich kann verstehen, es war mit Sicherheit ein etwas überhitzter Trend, der auch viel Geld in diese Ethik-Ökologie-Fonds reingepumpt hat, wenn man denn den Marketingzug damit ordentlich bespielt hat. Kleine Anmerkung, hat Prime Values Arete Ethik Invest der Form nicht gemacht. Mhm. Was heute zum Vorteil hat, wir verwalten zwar nur 550 Millionen, aber wir haben keine Abflüsse, beziehungsweise das, was rausfließt, fließt auch kontinuierlich wieder rein. Aber wir haben in diesen heißen Jahren 2017, 18, 19, 20, 21, also ein Jahr vor dem Kriegsgeschehen, da haben wir nicht diesen Marketing-Tuck so bespielt, dass so Hot Money reingepumpt wurde, die jetzt bei vielen Mitbewerbern auch wieder rausfließt. Das haben wir Gott sei Dank nicht.
Apropos Hype und Billionen in Sachen. Jetzt müsst ihr euch ja als aktive Fondsmanager auch dem Vergleich mit ETFs stellen. Wie wollt ihr euch gegen die durchsetzen, gegen einen MSCI World SRI zum Beispiel?
Eben durch unseren einzigartigen Investmentansatz, eben diese beschriebene Investmentethik. Mhm. Insofern sie für den Wiederverkäufer oder auch für die Person, die die Versicherungspolice, die Fondsrente oder auch die Direktanlage kauft, noch wichtig ist. Es sollte wichtig sein. Ich habe Beispiele mitgebracht. Also, erstmal um die Frage ETF zu beantworten. Aktives Management, ein sehr anspruchsvoller Selektionsprozess. Nachhaltigkeit, der von Menschen gemacht wird, von Wissenschaftlern überwacht wird und nicht von Maschinen, der quasi dafür sorgt, dass wir eine Investmentethikerin, eine Medizinerin in diesem Ethikkomitee haben. Wir haben Biologen, wir haben Theologen. Wir haben verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen, die dazu in der Lage sind, einen Titel entsprechend von verschiedenen Seiten zu beleuchten und dann menschlich in einer Diskussion nach dem Mehrheitsprinzip zu einer Entscheidung zu kommen. Mhm. Ich finde das immer noch wichtig, also so ein bisschen handverlesen. Ne? Mhm. Das ist nicht Mainstream, Discount, wir heizen hier irgendwelche Titel durch, gucken uns irgendwelche Zulieferer an, lesen Datenbanken aus. Ja. Das machen wir selber, natürlich.
Das heißt, wenn so ein Titel reinkommt, was sagt das über den aus?
Das sagt, also wir haben einen Prozess, der besagt, entweder ist ein Unternehmen, ein Titel, eine Aktie nicht vertretbar, also wurde bewertet und ist unter 50 Punkte, kommt damit nicht in Frage für den Fondsmanager. Oder aber, ab 50 Punkten ist er vertretbar, ab 65 Punkten schlägt es um ins Positive, später sogar ins Hochwertige. Mhm. Das ist eine Transparenz, weil wir sind ja auf einer Reise. Das heißt, Unternehmen bewegen sich, sind dann vertretbar im Sinne von investierbar, aber sind noch lange nicht der grüne ökologische Leuchtturm hochwertig. Nichtsdestotrotz reicht es dann dem Komitee im Mehrheitsentscheid nach intensiven Diskussionen, dass er investierbar ist.
Kann man machen, sozusagen. Man kann ja über Fonds, über, zumindest über aktiv gemanagte Fonds, immer so eine Investmentgeschichte erzählen.
Richtig.
Und du hast da so ein paar Investmentgeschichten mitgebracht. Dann sag du mir doch mal so ein Stichwort.
Denke, aufgrund der aktuellen Situation, was wir in den letzten 2 Jahren mit der Nachhaltigkeit gesehen haben, ist es wichtig, die Menschen nicht mit dogmatisch, du darfst das nicht, lass das sein, bringt nichts.
Das will keiner mehr hören. Ne?
Wir wollen auch nicht, dass der Herr Habeck die Ölheizung mit einer Deadline von wenigen Monaten ausbaut, obwohl natürlich langfristig es richtig ist, sich ökologisch in dieser Form zu bewegen. Aber viele Leute sind quasi verschreckt. Mhm. Das brauchen wir nicht. Mhm.
Sondern?
Nehmen wir den Konsum. Ja. Jeder von uns, du und ich, alle haben heute Morgen sich die Zähne geputzt.
Hoffen wir zumindest.
Und wir haben mit Sicherheit alle diese Bewegung gemacht, Tube aufdrücken, Zahnpasta, Tube, Zähne putzen, weglegen.
Woher weißt du das?
Irgendwann schmeißen wir die weg.
Stimmt.
Ich benutze beispielsweise Colgate Palmolive, unter anderem. Mhm. Und so eine Zahnpastatube, ne, Verbundplastik, hergestellt, schwierig zu recyceln. Das Unternehmen Colgate Palmolive hat sich diesbezüglich wunderbar bewegt. Die Zahnpastatube ist zu 30% recyclingfähig geworden. Mhm. Das hat für unser Ethikkomitee ausgereicht, mit vertretbar zu bewerten. Mhm. Natürlich wird jetzt nicht nur das Thema Umwelt abgefühlt. Ne? Wenn die nicht nett zu ihren Mitarbeiterinnen sein würden, wäre das auch ein Grund, sie nicht als vertretbar zu bewerten. Aber das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil Mikroplastik ist ein Riesenproblem. Mhm. Mikroplastik findet sich in der Muttermilch, in Babykot, überall im Gehirn, der Abrieb der Reifen, Salat, dann Fast Fashion, Lipgloss, irgend so ein Kram, Kosmetikartikel, Waschmaschine, Wasser, Fisch schwimmt drin, wir essen Fisch auf Teller und dann Mikroplastik bei uns im Körper.
Im Magen. Gut.
Ja. Nicht gut.
Gar nicht gut.
Und das sind Themen, damit kriegst du Leute wieder mehr. Beiersdorf AG ist auch ein gutes Beispiel. Nivea kennen wir alle, passt auch gut zum Babypopo. Ja. Die haben sich in der Umweltrichtlinie 2025 festgelegt, auch 50-30% weniger Verpackungsmüll. Ja. Das ist wichtig. Vor allem, wir reden nicht von den Flaschen, die auf der Meeresoberfläche schwimmen, von sichtbaren Planen. Wir reden von diesem Mikroplastik, was man nicht sieht. Mhm. Und du und ich, viele von uns, essen pro Woche in Form einer Kreditkarte Plastik. Das sind 48 Sparkassenkarten im Jahr. Das will kein Mensch.
Ich esse keine Kreditkarten.
Ich will es auch nicht, aber indirekt tust du es trotzdem.
Weil das überall so mit drin ist.
Weil es leider überall so weit drin ist. Und das sind Themen, die...
kein schöner Gedanke.
Das betrifft uns. Und wir haben gemerkt jetzt, weil wir versuchen ja auch aus diesem Tal, das Nachhaltigkeit abgekühlt ist, über glaubwürdige und vor allem realistische Geschichten die Leute wieder zum Zuhören zu bringen. Mhm. Und mit solchen Themen gelingt es gut.
Okay, jetzt haben wir zweimal Kosmetik, ne? Zwei größere Unternehmen, die so aus dem täglichen Leben sind. Hast du vielleicht nochmal sowas, was so keiner kennt?
Es gibt viele Beispiele. Du solltest dich bei Gelegenheit nochmal mit unserer Ethikanalystin Dr. Marlene Waske unterhalten. Aber ich habe noch einen aus Schweden, aus dem Land von Astrid Lindgren, dem mir auch sehr am Herzen liegt. Schweden, Verpackungsmaterial, holzbasierte Tetrapacks sozusagen, die letztendlich zu 100% recyclingfähig sind. Das ist dann auch ein Unternehmen.
Was ist das nicht auch so Verbundstoffe? Da hängt doch auch immer so Alu drin oder so ein Kram.
Ja, aber eben, es ist aber eben besser zu recyceln als schnödes Plastik. Ja.
Okay.
Aber da müsste man dann wieder tiefer gehen und nochmal mit den Experten sich drüber unterhalten. Ich bin ja kein Biologe, Chemiker oder Biolaborant, aber es ist ja irgendwo logisch nachvollziehbar, dass Holz und Plastik, ist ziemlich selbsterklärend. Mhm. Wir finden da noch weitere Unternehmen aus dem Bereich, aber losgelöst von dem eben beschriebenen Mikroplastikproblem, das Thema Biodiversität, Artenvielfalt ist ja auch eines der Themen, die oft zu kurz kommen. Nicht, dass nicht genug drüber geschrieben wird, aber es prallt so wunderbar an vielen Menschen ab. Wir versuchen aber das auch nochmal ins Spiel zu bringen, weil es birgt ja auch ökonomische Chancen, wenn Unternehmen sich diesbezüglich konkret ausrichten und etwas besser machen oder versuchen, es besser zu machen. Stichwort Pharmaindustrie. Ich habe jetzt von dem Leiter Biodiversität von der Heinz-Sielmann-Stiftung, mit dem wir eine Veranstaltung gemacht haben, ein sehr plakatives Beispiel mitgenommen. In Indien in den 90er Jahren wurden die Geier ausgerottet. Warum? In Indien werden Opfer gebracht in Form von Rindviechern, die geopfert werden. Kadaver werden tatsächlich auf der Straße liegen gelassen. Über Jahrhunderte haben den Job die Geier erledigt. Sie haben nämlich das Rindviech, das Tote, das Kadaver gefressen. Somit die Straßen gereinigt. Das Problem ist, dass die Bauern in Indien angefangen haben, ihre Rindviecher mit Diclofenac zu behandeln.
Mit womit?
Mit Diclofenac.
Aha, was ist das?
Diclofenac ist gegen Entzündungen, ist also Pharmazie. Diclofenac kennt man auch aus der menschlichen Pharmazie.
Okay.
Das Problem war, dass für einen Geier, der dann über das Kadaver dieses Rindviehs Diclofenac aufnimmt, so ist, als wenn du und ich unsere Leber durch Cyankali kaputt machen. Das überlebst du nicht. Über 90%, nahe 100% der Geier sind dann ausgerottet worden. Hatte zur Folge, Stichwort Evolution, dass der Job von Hunden, Straßenhunden übernommen wurde. Die Straßenhunde haben quasi die Kadaver mehr Nahrung gefunden, haben sich wahnsinnig ausgebreitet. Tollwut. Menschen sind durch Tollwutbisse gestorben. Arete würde jetzt niemals in einen solchen Pharmahersteller investieren. Und der Witz ist, nachdem diese Vorkommnisse aus Indien bekannt waren, wurde Diclofenac doch in Europa zugelassen. Wir haben natürlich hier nicht das Problem der Tieropfer. Aber es gibt schon Beispiele, wo angesiedelte, aus ökologischen Gründen wieder angesiedelte Vogelsorten dann dieses Diclofenac auch gegessen haben. Ja? Also das ist ein plakatives Beispiel. Das wollen wir nicht. Also immer sortieren, was will man, was will man nicht, ohne, ganz wichtig, ohne dogmatisch zu sein.
Das heißt, wenn man eure Fonds kauft, eure Mischfonds, euren Aktienfonds, euren Anleihefonds, was kriegt man?
Man bekommt ein Geldanlageprodukt, das unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht von den vielen tausenden anderen Investmentfonds dieser Welt. Aber wir schauen sehr genau hin. Wir sind nicht dogmatisch. Wir möchten, dass weiterhin das Thema Ethik, Ökologie, Soziales, Biodiversität, Mikroplastik in Geldanlageprodukten eine Chance bekommt, Dinge auszuschließen oder eben Dinge mit Geld zu versorgen. Ganz wichtig, wir sind dabei nicht dogmatisch. Das bedeutet, wenn wir sagen, aus investmentethischen Gründen sind in unseren Fonds Atomkraft und Waffen ausgeschlossen, so wollen wir niemandem sagen, du bist böse, wenn du es kaufst. Wer das kaufen will, im Depot haben will, in der Police haben will, ist doch kein Problem. Aber als Beimischung kann man trotzdem auch die Investmentethik weiter überleben lassen, ohne zu sagen, es gibt nur Schwarz und Weiß. Man muss aber aufhören damit, das habe ich auch mitgenommen aus den letzten Jahren, Leute zu bevormunden und ihnen zu sagen, was richtig und falsch ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann durchaus Rheinmetall im Depot haben und trotzdem einen Ethikfonds. Wir wollen aber nicht, dass Rüstung für nachhaltig erklärt wird und unter dem Siegel der Nachhaltigkeit in Ethikfonds verkauft wird. Das ist der Punkt, den wir dann kritisieren. Aber wer Waffen kaufen will, soll das tun.
Dann tatsächlich nur noch eine Frage. Was heißt Arete?
Arete steht aus dem Griechischen für Tugend. Tugendhaftes Investment.
Womit wir das auch geklärt hätten.
Danke.
Danke, lieber Gunther, für deine vielen Informationen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert. Ja, bis nächsten Freitag. Komm.